This just in, hot off the bench press. Planet Fitness has added new strength equipment. Save $28 or more when you join today, and you can be one of the first to try it out. We're raising the bar with new benches, and our new hack squat will have you actually looking forward to leg day. Plus, we're still repping all of the best-in-class equipment we've always had, with most clubs open 24 hours, so you can work out your way on your time. So let's do this. Join Planet Fitness today and save $28 or more. Just $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 10th. See home club for details.
Moin.
Moin, moin.
Wir sind hier für eine neue Aufgabe von Leinwandliebe und jetzt heute mal wieder mit einer Spezialfolge zu meinem persönlichen Lieblingsthema. Deutsches Kino ist doch geil.
Woo.
Genau, ich bin nicht alleine, der Pascal ist bei mir.
Hallo, hallo.
Immer noch der mit der beliebtesten Stimme hier im Filmstarts-Team und der dauernd da so Heiratsanträge und sowas hier zugeschickt bekommt per Mail, nur weil die Leute seine Stimme so abfeiern. Habe ich keine Chance, muss ich inhaltlich jetzt überzeugen.
Ja.
Naja, was soll's. Nachdem wir im letzten Monat, also das war letzte Woche, ganz viel über die Oscar-Chancen von Die Saat des heiligen Feigenbaums gesprochen haben, unserem Deutsches Kino ist doch geil Film im Dezember, geht's jetzt im Januar sofort mit den Oscars weiter. Also Deutschland ist dieses Jahr richtig gut im Rennen. Wir haben ja auch noch einen dritten Film, Conclave von Edward Berger, dem im Westen nichts Neues Regisseur, der hat auch super Chancen. Und heute haben wir September 5, The Day Terror Went Live von Tim Fehlbaum. Und wir sprechen da gleich ein bisschen drüber und haben danach dann auch Tim Fehlbaum in einem sehr, sehr spannenden Interview hier bei uns zu Gast.
Ja.
Das haben wir vorhin schon geführt, deswegen kann ich jetzt schon sagen, dass es super ist. Und Pascal erzählt uns jetzt aber erstmal ein bisschen dazu, worum es denn bei September 5 überhaupt geht.
Genau, es geht um das München-Attentat im Jahre 1972, als palästinensische Terroristen in das Olympiadorf der israelischen Olympiamannschaft eingedrungen sind. Allerdings erzählt der Film, oder besser gesagt, der Film nimmt die Perspektive der Medien ein, ganz konkret ABC Sports, die damals eigentlich über Sport berichten sollten, wie der Name schon sagt, aber plötzlich sich in der Rolle wiederfanden, eine Live-Berichterstattung über die aktuell laufende Geiselnahme zu machen. Und ja, der Film verfolgt die Produzenten, die Runner und alle, die so ein bisschen damit zu tun hatten, diese Live-Berichterstattung am Laufen zu halten und was für Probleme das mit sich gebracht hat, sowohl technischer Natur als auch moralischer Natur. Und ich glaube, das ist so der Film, oder?
Genau, so irgendwie so, ich weiß nicht, wie lange genau das war, aber
es 21 Stunden.
21 Stunden, aber es ist halt wirklich so. Alles, was es da so an Problemen gab, das ist so ein, eigentlich so ein Hinter-der-Kulissen-Film.
Ja, und der hat auch so ein, obwohl es natürlich nicht Echtzeit ist, der hat so eine Echtzeit-Dringlichkeit, ne?
Ja, das ist also wirklich, also lauter gestresste Leute, die in einer Situation sind, in der sie noch nie waren.
Genau.
Aber trotzdem irgendwie spürbar ziemlich gut sind in ihrem Job. Und man guckt ihnen halt dabei zu, wie sie jetzt mit dieser völlig neuen Situation jetzt da irgendwie umgehen müssen.
Ja, genau. Völliger Stressfilm. Leute rennen die ganze Zeit von A nach B, drücken die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe, nur in Bewegung, nur am Schwitzen. Ja, es ist ein sehr hektischer Film.
Ja, aber das ist auch ein sehr spannender Film, ne? Also mein Vergleich ist Aaron Sorkin, also Social Network, Steve Jobs. Also so Filme, wo Leute die Gänge lang gehen, ganz dringlich und dabei Gespräche führen und aus irgendeinem Grund ist es dann super spannend und hier ist es auch so. Also man merkt nicht, dass die Zeit vorbei ist, also dass der rauscht an einem vorbei, der Film.
Ja genau, ergibt sich so, die Charaktere und die Story ergibt sich aus der Bewegung, eine ganz hohe Kunst eigentlich.
Genau und dann halt diese historischen Kulissen, also dass es halt dieser historische Fernsehraum ist, man macht ja immer die Gags mit jungen Leuten auf Social Media, die dann nicht mehr wissen. Früher war der Gag, dass man denen eine VHS in die Hand gedrückt hat und sie nicht wussten, was das ist. Mittlerweile sind wir bei, man drückt denen eine CD in die Hand und sie wissen nicht, was das ist. Das wird immer schlimmer. Also man fühlt sich immer älter, wenn man das sieht. Ne? Und das Meme verändert sich alle 3 Jahre. Aber jetzt hier war das natürlich eine TV-Übertragungstechnik, die da eine omnipräsente Rolle in diesem Film spielt, die wirklich faszinierend ist.
Ja.
Also was man damals noch alles machen musste, um eine Live-Berichterstattung irgendwie auf die Beine zu stellen, da reden wir nachher auch im Interview ganz viel drüber.
Ja.
mich persönlich hat am meisten fasziniert, wie sie es geschafft haben, so Texteinblendungen in Live-Berichterstattung damals zu machen, bevor man einfach auf dem Computer getippt hat, dass bitte unten der Name des aktuellen Sportlers steht. Das war damals wahnsinnig aufwendig.
Ja, ja, weil es ja auch so händisch und analog einfach war. Das ist sehr viele faszinierende Details, die aus heutiger Sicht völlig fremd wirken oder steinzeitlich fast schon wirken, aber auch einer der großen Reize dieses Films, einfach nochmal in diese Zeit zurückzugehen.
Genau, und irgendwie, also ist auch, was auch reizvoll ist, ist, dass man den Film so von Tim Fehlbaum, wenn man jetzt seine Filme kennt, nicht erwartet hätte. Auch ein Thema für nachher, aber also er hat zwei deutsche Filme gemacht, einmal Hell. Das war ein Film von 2011, also ein postapokalyptischer Film, in dem irgendwie die Sonne so sehr scheint, dass man kaum noch überleben kann auf der Erdoberfläche. Und dann 11 Jahre später die Regenversion des Stoffes, wo irgendwie die halbe Welt überschwemmt ist und die Leute nur noch auf so einer Bohrstation da leben oder so. Und beides Filme, wo man sagt, wahnsinnig beeindruckend, dass ein Deutsch, also er kommt aus der Schweiz, aber dass jemand in der deutschen Produktion solche Special Effects und solchen Aufwand überhaupt zustande gekriegt für die Budgetgrößen, die wir in Deutschland haben. Das war immer so ein absolutes Vorzeige-Regie-Ding aus Deutschland, dass das technisch hier tatsächlich geht.
Ja.
Wo man immer erwartet hat, der wird jetzt irgendwie aus Hollywood weggeschnappt und produziert dann da irgendwie so mittelgroße Actionfilme für die großen Studios.
Mhm. Ja, so, ist auch ein Thema.
Da reden wir auch drüber, klar. Aber dann auf einmal aus dem Nichts habe ich von diesem Film mitbekommen, habe den Trailer auf einer Trade-Show gesehen und am Ende stand sein Name. Habe ich gesagt, was?
Mhm.
Also schon sehr fasziniert, dass er jetzt diese Abbiegung genommen hat.
Ja, ist schon eine interessante Abzweigung, die Karriere da genommen hat. Und umso interessanter auch, wie es dann weitergeht, ne?
Ja, also dann lief der Film in Venedig, das ist schon ein Riesenhit für einen deutschen Regisseur mit seinem Film. Ich glaube, der war sogar von der Nebensektion der Eröffnungsfilm, also große Gala-Premiere beim Filmfest in Venedig.
Mhm.
Und ab dem Tag danach auf einmal voll im Oscar-Rennen aus dem Nichts. Wir reden über alles später. Aber aus dem Nichts quasi bei einigen Seiten, also ich glaube, es war jetzt, ich sage nachher Variety, ich glaube, es war doch der Hollywood Reporter, die den dann 2 Tage nach der Premiere auf einmal auf Platz 1 der beste Film des Jahres bei den Oscars als Chancen haben. Ja. Da ist er aktuell nicht mehr.
Mhm.
Ist ein bisschen runtergerutscht, aber ist immer noch da in dem Umfeld, dass das ein paar Nominierungen werden könnten.
Ja.
Also und wie gesagt, das mit so einer deutschen Produktion, die dann kurz vor Venedig überhaupt erst vom großen Studio in Amerika eingekauft wurde und so.
Ja, schon alles, beachtlich.
Alles wahnsinnig, also für ihn muss das gerade alles wahnsinnig aufregend sein.
Was ich auch noch erwähnen will, auch was Besonderes, was man heutzutage auch eher noch selten noch hat, 90 Minuten. 90 Minuten Laufzeit, wann gibt's das noch? Und das in so einem Film, der ohnehin schon diese Dringlichkeit hat und so kompakt auf den Punkt ist, super.
Ja, und vor allen Dingen, also der zieht von der Intensität halt voll durch, ne? Da gibt's irgendwie der lässt nicht nach, der ist einfach sauspannend. Und ich habe neulich einen Film gesehen, der ähnlich ist, der auch dieses hinter den Kulissen hat und der sogar 90 Minuten in Echtzeit war und trotzdem 102 Minuten gedauert hat, warum auch immer.
Okay.
Nämlich der Film über die 90 Minuten vor der Erstausstrahlung von der allerersten Saturday Night Live Folge.
Okay.
Also auch historisches TV. Immerhin von Jason Reitman, Up in the Air Regisseur. Der ist nicht so gut.
September
der
5 ist besser.
September 5 ist viel besser.
Ja.
Und dementsprechend, was meine jährliche Sorkin-Packung, die ich ja schon seit einigen Jahren nicht mehr aus dem Kino bekomme, die habe ich jetzt hier bekommen, weil ich bin da totaler Sucker für. Also ich mag diese Leute, die ihren Job gut machen, Filme in so Extremsituationen, die die ganze Zeit immer jede Baustelle irgendwie zu flicken versuchen.
Mhm.
Das ist grundsätzlich genau mein Ding.
Mhm.
Und dann, wenn es hier auch noch so, sieht sehr geil aus. Also,
ja, wirklich, sieht wirklich top aus.
Also die haben ganz viel Originalmaterial von der Originalausstrahlung damals genommen. Also zum Beispiel den Moderator der Show oder der Sportsendung. Das sind alles Originalausnahmen, den haben sie nicht nachbesetzt.
Mhm.
Das sind die Originalsachen, sondern nur die ganzen Produzenten und Kameraleute und sowas, das sind dann alle Schauspieler.
Ja, und auch namhafte Schauspieler, also wirklich Peter Sarsgaard und Leonie Benisch, die man ja durch das Lehrerzimmer jetzt auch sehr gut in Deutschland kennt. Topcast, ja.
Ja, ihre zweite Oscar-Saison in Folge, ne? Mhm. Das machen jetzt auch nicht viele deutsche Schauspielerinnen, nee, die das haben.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, die kennt in Hollywood auch bald jeder.
Ja.
Und sei es auch nur, weil die Leute immer ihre deutschen Filme gucken.
Ja.
Wobei es auf Englisch gedreht, ne? Logisch.
Ja.
Also, oder was heißt auf Englisch? Aber jeder spricht die Sprache, die er auch im wirklichen Leben spricht.
Genau, genau. Es ist auch anteilig deutsch, aber ja.
Mhm. Klar. Ja, also Leonie Bene spricht ja auch die Übersetzerin.
Ja.
Und dann gibt's halt noch die deutsche Seite der ganzen Sache, nämlich die Versuche der Polizei, da was zu deichseln. Und da haben wir uns nicht so mit Ruhm bekleckert damals. ja, das ist im Thema Film auch ein großes Thema.
Ja, ja, ja.
Und ja, ein weiterer Film, auf den man stolz sein kann, dass der in Deutschland produziert wurde.
Definitiv.
Der dritte deutsche Film, der dieses Jahr in Oscar, also wir hatten ja wirklich eine Durststrecke bis zum geht nicht mehr. Ne? Wir hatten ja in den 30 Jahren davor war kaum mal ein deutscher Film überhaupt nominiert.
Ja, und jetzt es geht langsam wieder los, ne? Also
es könnte jetzt der dritte Jahr in Folge werden.
Ja.
Für bester fremdsprachiger Film. Und wir sind immer häufiger auch in den anderen Kategorien, was früher auch überhaupt nicht normal
ja,
überhaupt, war.
Und, ja, ja, total selten.
Es waren immer spanische Filme und dann kam irgendwann Parasite und so, aber
ja.
So, dass wir jetzt da mal so breiter mittrocken.
Und auch gewinnen teilweise, ne? Also im Westen nichts Neues hat ja auch hier die Technik-Oscars gewonnen und sowas.
Vier alles. Stück hat der gewonnen.
Genau, unter anderem Kamera und Musik. Ja, mal sehen. Wie es mit September 5 so
ja, es
läuft.
Ist jetzt echt spannend. Also ihr wisst jetzt schon mehr als wir. Also die Oscar-Nominierungen sind noch nicht draußen, wenn dieser Podcast online geht. Wir haben jetzt gerade Ende November. Ihr hört den Anfang Januar. Bis dahin ist zumindest der US-Start von September 5, der jetzt im Dezember schon ist, durch. Das heißt, da werden auch noch so die großen, also die ersten Kritiken sind natürlich schon seit Venedig raus und die sind alle sehr positiv.
Mhm.
Jetzt zum US-Start werden nochmal die ganzen Kritiken von den normal großen Zeitungen und irgendwie kleineren Internetseiten und so dazukommen.
Mhm. Mhm.
Da wird sich das noch ein bisschen verdichten und dann wird sich dann rausstellen, ist er jetzt einer der Major Player, fällt er doch gerade so am Ende runter und so, das ist gerade wahnsinnig spannend.
Ja.
Aber der Film an sich ist auch so spannend, den muss man gar nicht nur wegen der Oscars gucken.
Nein, das stimmt. Das stimmt. Weißt du aus dem Kopf, wann die Nominierungen sind? Kommen die im Januar raus?
Ja, ich glaube also eher so Ende, dritte Woche oder so.
Okay. Ja. Mhm. Gucken wir mal.
Oh, ich bin so aus dem, ich war ja bis vor einigen Jahren war ich ja der Oscar-Kenner in Deutschland überhaupt.
Okay.
Er hatte ja auch mit meinen Prognosen immer recht.
Mhm. Natürlich.
Aber irgendwie während der Corona-Zeit habe ich so ein bisschen das Interesse verloren.
Okay.
Aber jetzt kommt es wieder ein bisschen zurück, früher war es mir ja relativ egal, wie Deutschland da abschneidet, aber jetzt seitdem ich deutsches Kino doch geil mache, entwickle ich da auch so einen gewissen Nationalstolz auf unsere Filmindustrie.
Mhm.
Und wenn das jetzt so gut aussieht wie dieses Jahr, dann werde ich mich da auch wieder mehr reinhängen und das alles genauer verfolgen.
Ja, ich würde sagen, wir drücken September 5 auf jeden Fall die Daumen.
Genau, es wird spannend. Also wenn Conclave, Feigenbaum und September 5, die haben alle zumindest Außenseiterchancen, als bester Film nominiert zu werden. Also wenn am Ende drei deutsche Filme für den besten Film nominiert sind.
Das wäre historisch.
Das wäre mehr als historisch. Ich glaube, das hat noch nie irgendein Land geschafft, außer Amerika.
Ja.
Nee. Vielleicht mal Großbritannien, aber die zähle ich eh nicht. Die zähle ich immer zusammen. Großbritannien und Amerika.
Mhm.
Also, wo da jetzt der Film genau produziert wurde, ist ja eigentlich auch egal. Aber ja, das ist ja, ja. Also dann schalte ich ein.
Ja, ich auch.
Mit Deutschlandfahne. Das ist ja mein Lieblingsmoment, das erzähle ich ja andauernd, ne?
Hm.
Mein Cannes-Moment mit, wie heißt das? Der große deutsche Film der letzten Jahre. Die Komödie.
Eine Komödie?
Ja.
Toni Erdmann.
Toni Erdmann, genau.
Ja. Ich wollte schon das perfekte Geheimnis sagen.
Das
aber,
ist auch so was. Ich habe natürlich eigentlich so beim Filme gucken überhaupt ist mir das, woher der kommt, relativ egal.
Mhm.
Also klar ist wichtig, ne, dass man das im Kontext sieht. Aber ich gucke jetzt nicht aus einem Land lieber Film als aus dem anderen. Aber der Toni Erdmann-Moment, als wir da nach der Weltpremiere des Films in Cannes die Straße lang gegangen sind und dann alle möglichen Leute, die aus derselben Vorführung kamen, als die mitbekommen haben, dass wir Deutsch sprachen, die uns alle aus irgendeinem Grund, ich habe mit dem Film nichts zu tun, ich habe ihn nur geguckt, aber die haben uns alle aus irgendeinem Grund zu diesem Film gratuliert.
Mhm.
Ach, das war irgendwie cool.
Ja,
irgendwie
cool, schön, ja.
Ja, super. Ich würde sagen, also das Interview ist sehr toll.
Mhm.
Dann lass uns doch mal mit Tim jetzt losquatschen.
Let's go.
Herzlich willkommen, Tim, im Filmstarts-Podcast Leinwanddiebe.
Hallo, dankeschön.
Und jetzt hier Ende November, richtiges Kackwetter in Berlin. Also die Herfahrt in der U-Bahn war schon der Horror, alles kalt und voll und eklig.
Ja.
Wie lange muss das noch aushalten? Wann geht's zurück nach L.A.?
Ah, ich bin ja in Europa, in der Schweiz
wohne ich. Ja, das weiß ich, aber könnte doch sein, dass es demnächst wieder zurückgeht.
Ja, das stimmt. Es geht, ich muss kurz überlegen, in einer Woche geht's wieder los, ungefähr. Ja, genau, in einer Woche.
Ja, es wird ja dann spannend, weil es ist ja schon ein ziemliches Hin und Her die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, aber dass Paramount den gekauft hat, so kurz vor Venedig, war wahrscheinlich das erste große Ding. Dann, ich glaube, in der Woche nach Venedig war September 5 auf Platz 1 der Oscar-Filme bei Variety für bester Film und bester Regisseur.
Nee, ich glaube, bei bester Regisseur nie. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nur bei, nicht Variety, sondern Hollywood Reporter war das.
Da habe ich die beiden jetzt
recht. Ja, das macht nichts. Und auf vielen Listen sind wir auch nicht vertreten. Das ist natürlich, klar, hat man sich da gefreut. Vor allem, dass als wir den Film angefangen haben, hätten wir niemals gedacht, dass wir da irgendwann überhaupt im Gespräch sind oder eben von Paramount der Release so groß gemacht wird und so. Das ist natürlich eine schöne Bestätigung für den Film in erster Linie.
Verfolgst du das denn, das ganze Oscar-Rennen und deine Chancen? Machst du dir da jetzt schon Gedanken drum?
Nein, ich bin mit der Ausbringung des Films beschäftigt und freue mich einfach generell, dass wir so einen großen Release haben in Amerika auch. Also ich meine, groß ist es natürlich ein kleiner Release, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Filmen oder so, aber dass wir überhaupt einen Release haben. Und diese Listen eben, das ist eine ganz, ich verfolge das nicht so genau, ja.
Aber es ist spannend. Also dann, wenn die Nominierung rauskommt, wirst du schon morgens aufstehen.
Da werde ich wahrscheinlich morgens aufstehen, aber ich versuche mit dem Gefühl aufzustehen, erstmal einfach mir auch, ja, nicht mit keinen hohen Erwartungen.
Vielleicht wäre es jetzt interessant, wenn du uns mal so ein bisschen erzählst, wie sich der Film als logische Konsequenz aus deiner Karriere ergeben hat.
Mhm.
Oder ob es überhaupt eine logische Konsequenz ist deiner Karriere.
Ja, das ist klar. Man denkt sich natürlich, ich habe vorher zwei Filme gemacht in einem ganz anderen Bereich und wollte mich dann danach etwas anderem, etwas Historischem widmen eigentlich. Und wir hatten dann sehr früh schon das Gefühl, dass es eigentlich zu dem Tag in München, klar, es gibt einen Teamworks-Film und es gibt einen amerikanischen Fernsehfilm, es gibt viele Dokus, aber wir hatten das Gefühl, dass es eigentlich so eine richtige Auseinandersetzung damit aus dem deutschen Kino jetzt noch nicht gibt und hatten sehr vertieft Recherche betrieben. Also mit dem Produzenten Thomas Webke und Philipp Trauer und dem Autoren Moritz Binder, der von Anfang an mit an Bord war, haben wir versucht, möglichst viel über den Tag, was in München passiert ist, zu erfahren. Und was wir dann immer mehr begriffen haben, ist, was für ein entscheidender Punkt in der Mediengeschichte dieser Tag war. Und das ist eine Perspektive, die uns dann zunehmend interessiert hat. Und dann hatten wir ein Recherchegespräch mit dem echten Jeffrey Mason. Also das ist der Charakter, der von John Magaro gespielt wird in dem Film. Und in diesem Gespräch, der eben als damals 28-Jähriger in dem Kontrollraum der ABC diesen 22-stündigen Marathon der Berichterstattung hautnah live miterlebt hat und der uns berichtet hat, mit was sie alles erlebt haben, mit was sie konfrontiert werden, mit was für Herausforderungen. Und danach hatten wir zum ersten Mal so gesagt, das wäre vielleicht ein Film wert, rein aus dieser Perspektive zu erzählen.
Und nochmal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir da weitermachen. Du hast gesagt, du wolltest was Historisches machen und dann warst du bei Olympia 72. Ja. Gab es dazwischen so eine Liste mit so 20 historischen Ereignissen, wo du gesagt hast, will ich mal reingucken? Nein. Oder war das gleich das Erste?
Nee, es ist schon so, dass ich an dieser Thematik schon immer interessiert war. Also ich habe in München studiert, da ist es auch nochmal anders präsent, gerade die Gebäude, wo das passiert ist, das sind heute, heißt es, die Studentenstadt. Wir haben da auch viele Studentenfilme, werden da immer wieder gedreht, weil es auch so eine besondere Architektur hat und als Hintergrund irgendwie interessant war und so. Und man wusste aber immer, da ist das auch passiert und da wurde auch dieses Bild, was man kennt, von dem maskierten Mann auf dem Balkon aufgenommen. Und andererseits habe ich 1999 oder 2000, vielleicht wisst ihr das sogar besser, einen Dokumentarfilm gesehen, der mich enorm einen enormen Einfluss auf mich hatte, und zwar One Day in September von Kevin MacDonald. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Und das war damals auf ganz vielen Ebenen eine Kinoerfahrung, die einfach wirklich so prägend war. Einerseits war es so ein Dokumentarfilm. Dokumentarfilme waren vorhin etwas Langweiliges, was man in der Schule geguckt hat oder so. Und dieser Film hatte eine ganz andere Wucht, kam ganz anders daher. Und andererseits hatte ich eben keine Ahnung, dass das passiert ist in München und was da. Und seither hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen.
Und der Film, es geht ja darum, dass das der erste live übertragene Terrorismus- oder Terroranschlag war. Mhm. Heißt das jetzt, dass es eigentlich so viel Bildmaterial gab, dass ihr das vor allen Dingen aus den Quellen geholt habt? Oder umfasste die Recherche auch so, wie man sich das vorstellt, irgendwelche staubigen Archive und Bücher aufschlagen, die seit 30 Jahren nicht mehr aufgeschlagen wurden? So wie man sich das so ein bisschen klischeehaft vorstellt.
Also ja, wir haben schon eine sehr umfassende Recherche betrieben. Und ich sag mal, also ihr habt es vorher selber angesprochen, ich habe vorher zwei Filme gemacht, die in eine komplett andere Richtung gegangen sind. Und natürlich auch, wenn man Science-Fiction macht, macht es natürlich auch viel Recherche, sag ich mal, um Ideen zu bekommen. Aber wenn man etwas Historisches macht, dann hast du auch nochmal eine andere Verantwortung. Und das heißt, wir haben, vor allem als wir dann auch vertieft in die Medienrichtung recherchiert haben, haben wir wirklich beide, also klar, die eine der wichtigsten Quellen war natürlich die Bänder von ABC, was sie gesendet haben. Und wir hatten mit drei Augenzeugen Kontakt, da kann ich dazu nachher auch noch was sagen. Wir hatten dann aber auch diese, was du ansprichst, diese verstaubten Bücher oder so. Es gab zum Beispiel einen Techniker, Joe Miles, der hat aus technischer Sicht über diesen Tag oder einfach generell, wie sie die Olympiade, ABC, was sie da alles aufgefahren haben an Technik, um die Spiele zu übertragen, das war eine wichtige Quelle für uns. Und ja, es ging schon in die Richtung auch, also Biografien von Rune Arledge oder Jim McKay, das ist der Moderator und der Chef von ABC Sports, die jetzt beide ein eigenes Kapitel diesem Tag gewidmet haben.
Da wäre es vielleicht auch nochmal interessant, wie nimmt man denn Kontakt mit den Zeitzeugen auf, wie kommt man an das Material von ABC, wie ist so dieser Ablauf dahinter?
Also das sind zwei verschiedene Prozesse, der Kontakt mit den Zeitzeugen. Ich müsste jetzt nochmal rekapitulieren, wie das genau war, aber ich glaube, wir hatten halt, also wir hatten Google, und dann sind wir drauf gekommen, dass, glaube ich, über den Artikel einer der Runner, die an diesem Tag für ABC gearbeitet haben und der dann eben, das ist ja auch eine Szene in dem Film, das Filmmaterial an der Polizeibarrikaden vorbeigeschmuggelt hatte. Und über den hatten wir dann, glaube ich, den Kontakt zu Jeffrey Mason aufgenommen, weil der da im Control Room war. Die Frage, wie man an das Archivmaterial kommt, ist nochmal eine sehr viel kompliziertere, beziehungsweise ist auch wieder in zwei, da gibt's auch wieder zwei Antworten darauf sozusagen. Es gibt die Frage, wie kommt man daran, also dass man alles sehen kann. Da haben wir dann einfach irgendwann bei ABC angefragt und die haben uns alles geschickt. Das ist sehr viel komplizierter. Das ist nochmal, wie kriegt man die Lizenzierung? Weil das letztlich Disney gehört, das Material, und es war nicht einfach, das zu bekommen. Und wir haben das dann, glaube ich, letztlich nur, weil eben Jeffrey Mason voll und ganz hinter unserem Projekt stand und auch mit als Mitproduzent sozusagen tätig war und der bis heute sehr gut vernetzt ist in der Sportwelt, das hat uns, glaube ich, Türen geöffnet, dieses Material zu bekommen. Dann gab es noch eine glückliche Fügung, und zwar war ich habe viel Recherche betrieben in Kontrollräumen von Sportübertragungen, weil ich halt studieren wollte, wie die Dynamiken sind innerhalb dieser Crews und einfach ein Gefühl dafür bekommen wollte. Und eines Tages war ich mit John Magaro, mit dem Hauptdarsteller, in einem Control Room in New York von CBS Sports. Und CBS Sports wurde damals geleitet von Sean McManus. Und Sean McManus wiederum ist der Sohn von Jim McKay. Das ist der Moderator in unserem Film. Und ich bin dann einmal so über die Gänge dort gelaufen, sehe plötzlich da jemand stehen, denke mir so, das ist doch Sean McManus. Und bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja, Kontakt, bin Filmemacher aus Europa, wir machen einen Film über Olympia 72 und da spielt ihr Vater eine wichtige Rolle, können wir vielleicht sprechen? Und er war dann, zu meinem großen Glück, war offen dafür und hat hat uns nicht nur, er war übrigens auch dort, das war einer dieser drei Augenzeugen, mit dem wir gesprochen haben, weil er war als Teenager damals, hat er seinen Vater begleitet. Und er hat uns dann nicht nur berichtet, was sie alles erlebt haben, sondern eben auch geholfen oder den Segen gegeben bei der Anfrage für die Rechte. Bei uns war es klar, wenn wir diesen Film machen, klar, wir mussten und haben auch gewisse Szenen im Olympischen Dorf nachgestellt. Aber was uns klar war, was wir niemals nachstellen können, ist das menschliche Element, nämlich die Moderation von Jim McKay. Ich hätte das mir sehr schwer getan, das mit einem Schauspieler nachzuinszenieren. Das sollte eben genau diese Vermischung dann von den echten Bildern mit unseren inszenierten Szenen sein. Deshalb war das essentiell für uns.
Und wenn man das alles recherchiert hat, gerade vor allen Dingen auf der technischen Seite und dann irgendwann genau weiß, die haben exakt dieses Modell benutzt für die als Kamera und schieß mich tot und diese ganzen technischen Gerätschaften, die dann noch rumstehen, kann man dann überhaupt noch Kompromisse machen oder muss man dann das ganze Originalzeug auch wirklich so haben? Weil wenn man dann weiß, der dritte Videorekorder von rechts ist jetzt einer, da haben wir eins genommen, das erst ein Jahr später rausgekommen ist, aber...
Also... Das war uns super wichtig, dass das eben alles akkurat und authentisch ist. Also, weil wir auf eine Art, es ist ein Film über die Medien und auf eine Art ist natürlich viel davon ist Kommunikation über elektronische Geräte und wir wollten, dass das absolut authentisch ist. Uns war es eben auch wichtig, dass man so dem Publikum von heute hier, jeder hat heute Kamera und Fernseher in der Hosentasche, dass man sozusagen dem Gefühl gibt von wie damals die Technologie war. Und entsprechend sollte auch alles akkurat sein. Und Julian Wagner und sein Team, das ist der Szenenbildner, die hatten halt Zugriff auf die originalen Baupläne und auch auf die ganzen, und wir hatten viele Fotos von damals und haben dann versucht, die ganze Technik zusammenzubringen. Und das war nicht einfach. Also die haben da dann zum Beispiel das gefunden in den Kellern von Fernsehstudios, wo noch alte Technik rumstand. Es gibt erstaunlich viele, du hattest vorher irgendwas von Laserdiscs gesagt, es gibt erstaunlich viele passionierte Sammler von Technik aus der Zeit, die wir angefragt haben. Teilweise waren es auch Museumsstücke, also zum Beispiel die Funkgeräte. Weil uns war es eben wichtig, dass es nicht nur die Geräte nicht nur dastehen, sondern dass sie teilweise auch noch funktionieren. Weil es uns wichtig war, dass bei der Art, wie wir den Film gedreht haben, wir haben uns vorgenommen, dass wir es fast schon so dokumentarisch drehen wollen, dass wir im Prinzip die Szenen, so wie wir uns das vorstellen, dass es passiert sein muss, nachstellen. Also dass diese alles, was von außen kommt, wirklich auch passiert. Also diese Bilder, die Sie sehen auf den Monitoren, die Telefonate, dass das alles wirklich passiert und wir das nur noch so covern quasi mit der Kamera, als wären wir selber ein Live-Berichterstattungsteam. Und entsprechend sollte halt auch alles noch funktionieren. Also natürlich nicht ganz alles, aber eben die Monitorwand und wenn man einen Knopf drückt, dann sollte das auch eine Auswirkung haben auf den Monitor, auf den Monitoren. Und das war nicht einfach, das alles zusammenzubekommen. Es gab einen Punkt, da bin ich mit dem Szenenbildner Julian Wagner durchs Set gelaufen, hat er gesagt, im Prinzip alles, was es noch gibt von Technologie aus der Zeit in Europa, steht jetzt hier in unserem Studio. Ja. Und teilweise, sorry, nee, das ist, teilweise ist es auch so, dass das, zum Beispiel diese Bandmaschinen, wenn die liefen, da musste dann nicht nur zwei Experten dabei stehen, die wussten, wie das läuft, sondern auch jemand von der Feuerwehr, weil eben die Gefahr ist, dass das irgendwie anfängt zu brennen und so weiter. Also es war nicht einfach teilweise.
Das, was ich ja von der ganzen Technik jetzt persönlich am faszinierendsten fand, weil ich mir da vorher noch nie drüber Gedanken gemacht habe, ist, wie Einblendungen funktionieren in der Zeit. Also man kennt das ja heute, wenn irgendein Skifahrer gerade die Piste runterfährt, dass da einfach der Name auf dem Bildschirm steht. Ja. Und man hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, dass das ja früher immer so dieser leicht grünlich schimmernde, der Name, der da stand, dass es das ja vor der Computerzeit irgendwo auch hergekommen sein muss. Wir wollen das jetzt vielleicht gar nicht spoilern, aber wenn euch das auch interessiert, in dem Film erfahrt ihr das. Und es ist sehr einfach, aber auch sehr aufwendig und ich fand es total faszinierend in dem Moment.
Ja, also war uns natürlich eben auch wichtig, dass man ein Gefühl bekommt, wie das alles noch so von Hand gemacht wurde und gerade diese Titel, wie die gesetzt wurden. Ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber...
Was mich jetzt auch interessieren würde, und das ist auch eine Tradition bei Deutsches Kino ist doch geil, wie teuer war der Film denn insgesamt?
Ich muss da nochmal, um jetzt die Zahl genau zu nennen, müsste ich nochmal mich bei der Produktion rückversichern, aber ich glaube um die 8 Millionen.
Ja, dafür sieht er natürlich wahnsinnig geil aus.
Ja, das freut mich, ja. Also es ist, es war, sage ich mal so, viel von dem Geld in so einem, bei so einem Film ist dann auch, geht dann auch in das, was man Below the Line nennt. Also geht dann eben auch zum Beispiel in die Rechte zu bekommen, die ganzen Anwaltskosten und so weiter. Also das heißt, von diesen 8 Millionen ist noch nicht mal alles steckt in dem Dreh, sondern auch nur einen gewissen Teil davon.
Und wie habt ihr den Look hinbekommen? Was habt ihr da, wie viel habt ihr da rumprobiert?
Ah ja, Markus Förderer, mit dem ich den dritten Film mache, gemacht habe, hat, wir wollten auf eine gewisse Art und Weise, wollten wir einen 70s-Look haben, aber wir wollten trotzdem auch, dass der Film sich modern anfühlt, weil wir haben jetzt gerade über diese Technologie gesprochen und so. Aus unserer heutiger Sicht ist das irgendwie veraltete Technologie, aber man muss natürlich sagen, dass von, für damals, für diese Leute, war das das Neueste und also ABC hat absolut State of the Art, die beste Technologie, so das war das und das sollte sich trotzdem auch so anfühlen. Und wir wollten eben auch, dass, obwohl es ein historischer Film ist, dass es sich für das Publikum von heute irgendwie aktuell anfühlt. Und deshalb wollten wir so eine Mischung aus dem 70er-Jahre-Look und einem modernen Look. Und für die grundsätzlich, um zu gucken, wie hätte sich damals Filmmaterial verhalten, wenn man das auf Film gedreht hätte, so wie man das damals gedreht hätte, hat Markus einfach Tests gedreht. Und entsprechend haben wir den Look dann auf unser gedrehtes Material übertragen.
Und im Gegensatz zu deinem Kameramann hast du aber einen neuen Cutter und dann auch mit Hans-Jörg Weißbrich auch gleich einen der besten, den wir in Deutschland haben. Ja. Also dementsprechend, ich glaube, da kommt viel der Modernität, kommt auch über den Schnitt, weil der Film natürlich viel, viel schneller ist, als er damals gewesen wäre. Und ich weiß nicht, wie sehr dir das jetzt schon auf den Sack geht, weil das in quasi jeder Kritik steht. Aber man denkt natürlich an Aaron Sorkin und diese wahnsinnig treibenden Flurszenen, die es in seinen Filmen wie Steve Jobs und Social Network gibt.
Also das geht mir gar nicht auf den Nerv, sondern da fühle ich mich natürlich total geehrt und geschmeichelt. Ich habe es jetzt gar nicht so oft gelesen oder so, aber es freut mich, wenn dieser Vergleich fällt. Ja, tatsächlich, also ich habe vorher über diese Art gesprochen, wie wir es gedreht haben, ne? Dass wir im Prinzip immer, wir hatten uns fast so gesagt, also Markus, der Kameramann und ich so, wir hatten den ersten Take oder so, das wollen wir immer so machen, drehen, als ob man die ganze Szene rein aus diesem Take, als wäre man eben selber live, also immer mit 2 Kameras gleichzeitig, aber als ob man die ganze Szene aus diesen ersten beiden Takes durchläufen, nennt man das dann, ganze Durchläufe macht, verwenden könnten. Und haben immer lange Takes gemacht und lange Coverage. Und das ist eben, das resultiert dann in dem, was hoffentlich eben so dieses dokumentarische Gefühl gibt, das wäre man so echt dabei, dass oft auch die Kamera eben darf auch mal zu spät schwenken, der Fokus darf mal zu spät getroffen werden, weil ja eine Live-Berichterstattungsteam wüsste auch nicht vorher, was passiert. Und da, man hat dann diese authentischen Momente, aber es gibt eben auch eine Kehrseite zu der Medaille, nämlich, dass man einfach irre Material, also einfach wahnsinnig viel Material sammelt, was dann im Schnitt irgendwie geordnet und zu einer Szene gemacht werden muss. Und da hat Hans-Jörg Weißbrich, da hatte ich eben hat einen Wahnsinns-Job gemacht und hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie der Film wirkt und was für einen Rhythmus er hat.
Und es geht dem Film ja maßgeblich darum, ob jetzt oder die Verhandlung darüber, ob jetzt Journalismus dann eine Mitschuld hat oder nicht, oder ob die einfach nur ihren Job gemacht haben oder ob sie da mehr ethische Verantwortung tragen, und das bleibt ja auch offen. Also das kann man ja als Publikum selber verantworten. Die Frage, ob die deutschen Behörden überfordert waren und viel falsch gemacht haben, bleibt nicht unbeantwortet. die ist sehr, da bist du sehr klar auf der Seite, dass da eine Menge Scheiße gebaut wurde. Was waren denn so Geschichten, die du bei der Recherche vielleicht dann auch zum ersten Mal erfahren hast, wo du wirklich die Hände im Kopf zusammengeschlagen hast und gesagt, das kann doch nicht wahr sein?
Also man muss natürlich auch sehen, was für ein Präzedenzfall es war. Ne? Also es gab noch keine GSG 9, die wurde zum Beispiel danach erst als Reaktion auf das Versagen gegründet. Und das war, glaube ich, mit das Hauptproblem, dass man sozusagen keine ausgebildete Spezialeinheit hatten. Das waren halt Streifenpolizisten, die plötzlich diese Wohnung stürmen sollten. Klar war es für mich dann eines, und gerade in Bezug auf unsere Thematik, etwas aus heutiger Sicht klingt das so absurd, dass die halt irgendwann begriffen haben, also ABC hatte eine Live-Kamera auf das Geschehen und irgendwann hatte man, und das wurde live im Fernsehen übertragen, Und man wusste, dass obwohl jetzt in Deutschland ABC generell nicht empfangen wurde, dass aber für die AthletInnen in dem Olympischen Dorf extra ein eigener, wie sagt man, Circle sozusagen gab, sodass die auf jeweils auf das auf die Kanäle von ihrem Heimatland sozusagen zugreifen konnten. Dadurch wurde dem plötzlich jemand bewusst, vielleicht guckt ja das ja nicht nur eben ganz Amerika und Teil der Welt, sondern eben auch in dieser Wohnung, wo das Ganze passiert, wo die Tragödie sich abgespielt hat, vielleicht gucken die das auch gerade. Und ich muss dazu sagen, laut unserer Recherche ist nicht klar, ob deswegen diese Polizeiaktion abgebrochen wurde, weil die plötzlich gemerkt haben, wir werden gefilmt. Aber wir wissen von Jeffrey Mason, dass tatsächlich die Polizei ins Studio kam und gesagt hat, schaltet bitte die Kamera ab. Das war so etwas, was eben komplett absurd war.
Was würdest du denn sagen, war die Vorbereitung auf den Film interessanter oder das Filmdrehen selber?
Ja, ich muss sagen, dass gerade, ich fand in dem Fall beides auf seine eigene Art interessant. Also was mir schon sehr zugesagt hat, ist diese vertiefte Recherche und das alles herauszubekommen. Ich bin selber enorm interessiert gewesen an dieser ganzen Fernsehwelt und das alles authentisch zu porträtieren. Und der Dreh an sich ist dann aber auch nochmal, war eine eigene erfüllendes Erlebnis mit, also klar, natürlich auch super schwer, muss sagen, in ganz vielen Situationen hat sich das, was man am Anfang denkt, ach, ist doch einfach, wir drehen einen Film, der nur in einem Studio spielt, hat sich da als Wolf im Schafspelz enthüllt sozusagen, weil es dann doch sehr viel mehr Komplikationen gab, gerade auch, weil wir die Sachen in echt passieren lassen wollten, wie zum Beispiel die Monitorwall, das ist so etwas, was ist so kompliziert dann, das wirklich so zu bespielen. Aber dann die Arbeit mit dem Ensemble, mit diesem wunderbaren Ensemble, auch in diesem Studio. Ich habe vorher Filme gedreht, die viel draußen in echter Umgebung und auch mit Action oder so waren. Was mir schon sehr zugesagt hat, ist dieses einfach mit dem Ensemble immer in dem gleichen Raum, fast schon wie ein Theaterstück, dass man so diese Szene arbeitet. Und ja, von dem her, ich kann ich schwer sagen, was beides für mich sehr wichtige und tolle Erfahrungen.
Und wo wir über das Ensemble reden, also da sind ja schon einige sehr namhafte amerikanische Schauspieler dabei. Wie schwierig war das? Weil ich meine, wenn da so ein junger Regisseur aus Europa ankommt und sagt, hier, mach mal mit, und dann fragen die vielleicht noch, schick mal deine früheren beiden Filme rum, und dann sind das so relativ aufwendige Sci-Fi-Action-Filme, dann sagen die auch, ja, weiß ich nicht.
Ja, das ist nicht einfach gewesen, ja, also kann dazu sagen, da hat dann eine Rolle gespielt, dass wir irgendwann Sean Penn und seine Produktionsfirma als Partner an Bord hatten. Also jetzt halt ganz einfach so, wenn du eine E-Mail schreibst, also wir haben halt oft keine Antwort bekommen auf unsere Anfragen. Wenn du natürlich eine E-Mail schreiben kannst mit dem Betreff September 5, a film produced by Sean Penn, dann ging es plötzlich ganz schnell, dass man etwas zurückbekommen hat, weil das natürlich gerade in der Casting-Welt so ein respektierter Name ist und so, und das hat uns Türen geöffnet.
Aber das war schon so die Größenordnung von Star, die ihr wolltet, oder hattet ihr auch ganz große Namen im Kopf?
Also ich meine, Leonie Benesch ist natürlich zum Beispiel gerade hier in Deutschland auch ein Riesenstar, ne? Und Peter Sarsgaard ist auch ein sehr bekannter Name in Amerika. Auf eine Art wollten wir aber auch, dass sozusagen es nicht, also wir wollten immer, dass die Thematik ist auf eine Art, in Anführungszeichen, der größte Star. Also wir wollten, dass es sich auch so, kann es schwer beschreiben, dass sozusagen nicht in irgendeine Star-Qualität oder so das überschattet, worum es geht. Sondern wir wollten auch so ein Gefühl von, dass das eine echte Crew ist. Ich kann es schwer beschreiben.
Ja, bei Valkyrie ist es ja zum Beispiel passiert. Da hat ja dann nicht mehr Stauffenberg, sondern da hat dann Tom Cruise gegen Hitler gekämpft.
Ja, das ist natürlich nochmal was anderes, weil da natürlich ein Amerikaner einen Deutschen spielt. Das ist dann nochmal eine andere Herangehensweise.
Vielleicht auch nochmal, um auf ein schwieriges Thema anzusprechen, Nahostkonflikt vor dem Hintergrund. Wie findest du das, dass der Film jetzt rauskommt? Oder hättest du dir vielleicht gewünscht, dass er zu einem anderen Zeitpunkt rauskommt? Und was trägt der Film dazu bei? Also bezieht er auch eine Stellung für dich?
Also er bezieht im aktuellen Konflikt keine Stellung. Sondern soll eher über die Gedanken anregen zum Medienkonsum, zum eigenen Medienkonsum, oder auch, dass man etwas erfährt über die Komplexität und auch die Wichtigkeit von Krisenberichterstattung. Natürlich hat das, was in der Welt aktuell passiert, einen Einfluss darauf, wie der Film gesehen wird. Aber unser Film ist ganz klar ein historisches, also beschreibt ganz klar aus einer ganz bestimmten Perspektive dieses historische Ereignis und geht eben mehr darum, wie berichtet man über ein solches Ereignis.
Du sprichst über die Macht der Bilder, ist eins der Thema dieses Films. Und ich glaube, du hast auch selber schon in Interviews dann darüber gesprochen, dass selbst Leute, die gar nicht wissen, was damals passiert ist oder die Geschichte gar nicht kennen, jeder kennt dieses Bild von dem Maskentypen auf dem Dach.
Mhm.
Hast du das Gefühl, dass sowas heute gar nicht mehr möglich ist, einfach weil es so schnell geht? Also wenn man jetzt mal daran denkt, dass Trump irgendwie vor, ich weiß gar nicht genau, 2 Monaten angeschossen wurde und mit diesem blutenden Ohr da auf der Bühne stand und man dachte, das ist jetzt ein Bild für die Ewigkeit. Gefühlt habe ich das seitdem nie wieder gesehen, obwohl ich viele Medien konsumiere. Also das ist gar nicht mehr so diese bleibende Qualität, dass sich das so, selbst wenn sowas Unfassbares passiert, dass sich das irgendwie noch einbrennt. Ist das einfach alles viel zu schnelllebig geworden?
Nee, aber es ist lustig, dass ihr, nicht lustig, aber es ist interessant, dass ihr das erwähnt, weil tatsächlich ich auch, ich weiß noch, wie ich an dem Morgen aufgewacht bin, es war ein Sonntagmorgen, und man hat so die Nachrichten von der davor gesehen. Dann habe ich auch dieses Bild gesehen, da dachte ich nämlich auch so, das ist so ein Bild, das ist auch so, das wird sich so einprägen. Ob sich das verändert, ich glaube natürlich, man wird heute eine ganz andere Flut von Bildern, mit denen man konfrontiert wird. Und damals, wie wir es ja auch in dem Film darstellen, musste man noch einen Slot buchen auf einem Satelliten, um senden zu können. Also klar, da wird sich dadurch natürlich etwas verändert haben.
Ja, ist eine lustige Szene in einem Film, wenn sie verhandeln, ob sie jetzt nochmal wegen des Terroranschlags nochmal 3 Stunden länger live senden dürfen. Da war nichts mit Breaking News, wenn die Zeit einen anderen Sender gehört. Und dann wurde das wie bei so einer Football, wie heißt das, wenn einmal im Jahr die neuen Football-Player vergeben werden, dann wird dann ganz klar verhandelt, okay, ich krieg dann 3 Stunden da und du kriegst 3 Stunden da. Das ist schon sehr absurd.
Ja, das ist eben, das ist auch so etwas, was wir nur durch die Uhr waren. Ich finde nicht klar, bevor wir nicht mit der Recherche vertieft da angefangen haben, dass es diese Slots gab, weil es eben, glaube ich, einfach noch nicht so viele Satelliten im Orbit gab.
Kommen wir noch mal einen Schritt zurück in deiner Karriere, weil mich interessieren natürlich die 11 Jahre schon oder 10 Jahre zwischen Hell und Tides. Weil als ich damals Hell auf dem Fantasy-Film festgesehen habe, dachte ich mir, fantastisch, in 2 Jahren dreht der irgendwie so eine Actionfilm-Fortsetzung in Hollywood oder was weiß ich, heutzutage würde ich sagen, das nächste Predator-Sequel für Hulu, irgend sowas, also so ein deutscher Regisseur oder Schweizer Regisseur, der bewiesen hat, dass er mit vergleichsweise wenig Asche trotzdem diese fantastischen Effekte dahin kriegt. Das ist doch prädestiniert dafür, dass der für so einen 40-50 Millionen Dollar Film da weggekauft wird. Gab es davon 20, die dann irgendwie alle gescheitert sind oder warst du da gar nicht dran oder wie war das?
Also ich war damals irgendwie auch so ein bisschen überwältigt davon sozusagen, wie der Film dann international eben auch wahrgenommen wurde, nämlich genau wie du sagst, ich glaube, das hat damit eine Rolle gespielt, der hat jetzt gar nicht so viel Geld, um diese Welt zu kreieren, dieses Worldbuilding, wie man das nennt. Da hatten wir halt diese Idee mit dem Hellen und dem Überstrahlten der Sonne und so. Und hatte dann danach eine Zeit lang tatsächlich so ein bisschen dieses Spielchen gemacht in Amerika, dass man viele Drehbücher liest und dann eins interessant findet oder so und Meetings macht oder so, um dann irgendwie herauszubekommen, dass das nicht so meine Welt ist und dass ich eigentlich hier, also es ist auch der 3. Film, den ich quasi mit meiner Filmfamilie mache, in sehr ähnlicher Konstellation und so, und dass das eher der Weg ist, den ich gehen möchte. Vielleicht war ich auch nicht so gut, mich zu verkaufen oder so damals. In the room, sagt man, muss man dann funktionieren und so. Vielleicht hat das auch irgendwie nicht so gelandet. Aber das hat auch viel Zeit gekostet. Und
wie viele Jahre waren das, die du da so reingesteckt hast? In diesem
Ich kann das so konkret nicht sagen, weil also...
Aber es war schon mehr als ein paar Wochen.
Ja. Und parallel hat dann auch irgendwie die Entwicklung von Tides und so, das ging auch lange.
Ja, hat ja dann 10 Jahre gedauert. Weißt du noch 2, 3 Drehbücher, die hängen geblieben sind, wo du so im allerweitesten Kreis mit mal interessiert warst?
Ich glaube, das kann man ja...
Jetzt, zehn Jahre später, das ist immer die Regel.
Eins, was ich super fand, was dann gemacht wurde, war Bird Box. Ah. Das fand ich eine super interessante Prämisse und sehr filmisch und so. Und das war so eins der, wo ich so dachte, das finde ich spannend, das hätte ich vielleicht auch gerne gemacht, aber das habe ich dann nicht bekommen.
Ist ja schon ein Mega-Hit jetzt.
Das war dann ein Mega-Hit, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann das schlussendlich rauskam, 2000... 18 oder so.
Um den Dreh. Ja. Also einer der damals erfolgreichste Netflix-Filme, glaube ich.
Ja.
Und dann aber trotzdem Tides nochmal. Das hast du dann immer so als, nicht Plan B, aber immer so nebenbei schon mitentwickelt?
Nee, das habe ich dann danach irgendwann, dass man so gesagt hat, nee, okay, ich will wieder was aus Europa machen. Ich will es wieder in der gleichen Konstellation machen. Dann haben wir angefangen, das so zu entwickeln.
Und deine Filmfamilie, als dann wirklich du da ankamst und sagst, ich will jetzt mal was ganz anderes machen, ist man dann schon in so einer Schublade noch zwei Filmen oder war es da noch gerade so der richtige Zeitpunkt, um da wieder rauszukommen? Oder?
Ja, nee, wir haben da eben in ähnlichen Konstellationen, das sind wir das neue Thema angegangen und wir haben da, daher gab es, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich wahrscheinlich nach Tides und Hell in Amerika versucht hätte in oder nicht mit Leuten, die ich sozusagen kenne, wo wir direkt das zusammen entwickeln, versucht hätte, diesen historischen Stoff anzugehen, wäre es wahrscheinlich schwerer geworden, tatsächlich, wie du sagst, weil man da natürlich dann schon so eine Schublade ist. Das ist schon oft das Denken, dass man sieht, ah, okay, da hat postapokalyptisch Sci-Fi, deshalb kriege ich eben auch so ein Buch wie Bird Box.
Und wie geht's dann weiter, jetzt nach September 5? Was ist als nächstes geplant oder ist schon was geplant?
Ist noch nichts geplant. Ich bin eben sehr glücklich gewesen mit der ganzen Konstellation, wie wir diesen Film gemacht haben und kann mir sehr gut vorstellen, in der gleichen Konstellation wieder etwas zu machen. Was es ist, da sind wir gerade noch in der Findungsphase.
Wir haben ja jetzt September 5 für unsere Aktion Deutsches Kino ist doch geil ausgewählt, wo wir immer einen deutschen Film pro Monat so groß featuren, als sei es der neue Marvel-Film.
Okay, und was war es letzten Monat?
Im letzten Monat, das muss ich nachdenken, weil wir jetzt November haben, aber deiner ist natürlich die Wahl für Januar.
Ja.
Für Dezember war es dann Die Saat des heiligen Feigenbaums.
Ah ja, toller Film.
Genau, und wir sind gleichzeitig der Meinung, dass sozusagen Erfolg im Kino dann allen hilft. Also wenn Leute im Kino eine coole Zeit haben, dann gehen sie, hat man bei Barbenheimer, ist natürlich das Beispiel dafür, weil nicht nur wegen den beiden Filmen, sondern in den 6 Wochen danach. Ich habe viele befreundete Kinobetreiber, da liefen alle Filme auf einmal super, einfach weil die Leute wieder Bock bekommen haben aufs Kino gehen. Und deswegen schließen wir diese Sektion immer mit dem, dass man dich fragt, wenn die Leute dann 2 bis 3 Mal September 5 im Kino schon gesehen haben, was wären denn dann andere deutsche Filme, die du so in letzter Zeit gesehen hast, wo du sagst, dann geht da dann auch nochmal rein?
Der, den du gerade erwähnt hast, der Film des Dezembers, ja, würde ich sagen.
Die können Sie auch schon in der Woche davor gesehen haben und dann haben Sie Zeit für September 5.
Absolut.
Dann Anfang Januar.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit. Es war sehr interessant,
ja,
sehr
aufschlussreich. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.